ARD.
SWR Kultur. Forum. Heute Kultur unter Spardruck. Droht Theatern, Museen und freier Szene das aus? Am Mikrofon ist Doris Maul. 130 Millionen Euro weniger für den Berliner Kulturhaushalt 2025. Die Ankündigung des Senats vom Herbst dieses Jahres hat für einen Sturm der Empörung unter den Betroffenen gesorgt. Ein Sturm, der bis heute andauert. Und dieser Sturm weht auch tatsächlich in anderen Städten, wie zum Beispiel Köln, München oder Stuttgart. Denn fast überall sind Theater, Museen und auch die freie Szene vom Sparkurs der Länder und Kommunen in der Republik betroffen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten steht damit die öffentliche Kulturförderung durch Subventionen und Steuergelder generell zur Disposition. Was bedeutet das für die Kulturnation Deutschland und welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten sind denkbar? Darüber möchte ich in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren mit Olaf Zimmermann. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, dem Spitzenverband der deutschen Kulturverbände. Mit Tobias Rapp, Journalist beim Spiegel. Sein jüngster Leitartikel zum Thema Einsparung in der Kultur unter der Überschrift Kultur ist nicht die Feuerwehr hat viel öffentliche Resonanz erfahren. Und mit Karin Becker, der Intendantin des Theaters Konstanz, die sich im Herbst vergangenen Jahres erfolgreich gegen Kürzungen ihres Etats gewehrt hat. Frau Becker, fangen wir mal mit Ihnen an. Also Land auf, Land ab, wird über anstehende Einsparungen bei der Kultur debattiert. Der Spardruck angesichts Klammer öffentlicher Kassen ist immens. Wie fühlt es sich in diesen Zeiten an, dem Theater Konstanz vorzustehen, also ein Haus mit drei renommierten Spielstätten zu leiten?
Also erstmal ist dieser Beruf für mich ein sehr, sehr kostbares Geschenk, weil es einfach sehr vielseitig ist. Ich darf künstlerisch arbeiten und dann ist es natürlich auch ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, ich habe mit die Verantwortung für 124 festangestellte Mitmenschen und 60 bis 80 Freiberufler. Das heißt, man hat auch gegenüber den Menschen und den Arbeitsplätzen eine große Verantwortung. Aber ich schätze mich glücklich und freue mich jeden Tag, dass ich diesen Beruf ausüben darf.
Und die klammen Kassen?
Also das, was jetzt alles gerade so polemisch geschrieben wird und so weiter, es ist ja nicht so, dass sich die Künstlerinnen und Künstler verwehren der Diskussion bei klammen Kassen oder wo Einsparungen steht. Ich finde, man muss sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen bei Einsparungen, was geht, wo geht es, aber vor allen Dingen wann und wie. Und ich glaube, das ist in Berlin von außen betrachtet das Hauptproblem. Ne? Wir haben das, glaube ich, in Konstanz ganz gut gemacht. Wir haben über ein Jahr versucht, konstruktive Gespräche zu führen. Da wurde auch hart diskutiert und gestritten, aber immer miteinander und ganz, ganz wichtig, wir haben uns gegenseitig zugehört. Deshalb haben wir dann mit dem Gemeinderat auch den Kompromiss gefunden, dass wir 297.500 Euro einsparen müssen, also knapp 300.000. Und das auf 5 Jahre auch zugesichert in beide Richtungen. Das tut weh, das tut deutlich weh. Aber wir haben entschieden, dass wir das gemeinsam schaffen. Man muss sich an den Tisch setzen, was geht, wann, wie und in welcher Höhe.
Also an den Tisch setzen, Kommunikation haben wir jetzt mitgenommen aus Ihrer Antwort. Jetzt schauen wir mal weiter herab. Ich habe ja schon Ihren Leitartikel erwähnt, darin sprechen Sie unter anderem von einer, Zitat, unangemessenen Hybris der Kulturschaffenden. Nimmt sich die Kultur insgesamt in der gegenwärtigen Situation zu wichtig?
Naja, also das habe ich natürlich zum einen ein kleines bisschen zugespitzt. Zum anderen ist das aber auch sehr stark auf die Berliner Diskussion bezogen, diese Hybris, die ich da feststelle. Wenn die Berliner Kulturschaffenden sich hinstellen und sagen, Berlin ist gleich Kultur, dann kann ich nur sagen, dass das sozusagen den falschen Ton trifft. Also natürlich kann man immer in so dramatischen Situationen alarmistisch argumentieren. Aber ich glaube, dass niemandem geholfen ist, wenn die Kulturschaffenden der Stadt sich hinstellen und sagen, wir sind die Stadt. Die Kulturschaffenden der Stadt sind ein Teil der Stadt, aber eben nicht die ganze Stadt. Und von daher glaube ich, dass man sich mit solchen Parolen eher die Legitimität der Anliegen untergräbt, als sie zu befördern.
Herr Zimmermann, sehr viel zugespitzter noch als bei Herrn Rapp und polemischer hat es Ulf Poschardt vor kurzem in der Tageszeitung Die Welt formuliert. In seinem Artikel unter der Überschrift entzieht dem Elfenbein Elfenbeinturm die Mittel, die fand die Elfenbeinturm, hat er drüber geschrieben. Da nennt er den deutschen Kulturbetrieb ein elitäres Milieu, das überwiegend von Steuergeldern lebt. Was erwidert der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats darauf?
Dass er keine Ahnung hat. Also sorry, aber das stimmt ja nicht. Der allergrößte Teil des Kulturbetriebes ist ein marktwirtschaftlich getriebener Kulturbereich. Aber es gibt eben einen wichtigen Teil, der es eben so nicht organisieren kann letztendlich. Ich kann Oper, viele Theater, andere Fragen. Ich kann Museen nicht marktwirtschaftlich erfolgreich betreiben, weil das geht einfach nicht. Wenn ich dieses Kulturangebot haben will, dann heißt das nichts anderes, dass ich auch bereit sein muss, dafür öffentliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja auch bisher immer Konsens gewesen. Und ich glaube, das ist die wirkliche Veränderung, die wir haben. Also ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Diese Debatten haben wir permanent gehabt. Es ist nie genügend Geld da gewesen und es hat immer Sparrunden gegeben. Die wirkliche Veränderung, die wir jetzt haben, ist die Art und Weise, wie es geschieht. Dass Verantwortliche mit dem Kulturbereich überhaupt nicht darüber reden, sondern dass sie wirklich glauben, Frau Becker hat das ja schon gesagt, dass man innerhalb von 2-3 Wochen quasi sein Programm umstellen könnte. Und das, glaube ich, ist eine veränderte Sicht des Kulturbereiches, die wir im Moment bei einigen Politikerinnen und Politikern haben. Und das ist auch das, was, glaube ich, den Kulturbereich so tief trifft. So, und das Entscheidende ist, dass es diese, ich sag mal, politische Veränderung in der Tonlage gegeben hat.
Ich glaube, an Poschert geht es vor allem darum, einen Kulturkampf zu führen. Ich weiß gar nicht, ob er keine Ahnung hat, aber er schiebt seine Ahnung auf jeden Fall beiseite und er möchte gerne in einem bestimmten politischen Sektor des Landes Punkte machen und benutzt dafür, glaube ich, den Streit um Kulturgelder.
Das sehe ich auch so, aber trotzdem, es macht mich einfach wahnsinnig traurig, wie in Deutschland gerade von vielen Menschen diskutiert wird und nur noch polarisiert wird. Es ist einfach falsch, wie gerade diskutiert wird. Demokratie heißt für mich auch, dass wir solidarisch leben. Ich finde es völligen Schwachsinn, dass wir gegenseitig aufrechnen, wie viele Menschen ins Theater gehen, wie viele Menschen andere Interessen haben. Ich gehe zum Beispiel auch nicht in ein öffentliches Schwimmbad, weil ich das nicht mag. Trotzdem fördere ich es mit meinen Steuergeldern. Das ist solidarisch und das ist für mich Demokratie. Und das ist auch gut so.
Wenn wir jetzt noch mal am Anfang bei diesem Beispiel Berlin bleiben, die Kürzungspläne da, 130 Millionen Euro im Nachtragshaushalt, das hat für viele Schlagzeilen, für lauten Protest gesorgt. Erst am vergangenen Wochenende haben die Kulturschaffenden noch mal in Berlin demonstriert. Morgen soll dieser Sparhaushalt nun im Berliner Senat verabschiedet werden. Ist das wirklich nur die Art und Weise oder ist die massive öffentliche Erregung nicht auf die objektiven Summen zurückzuführen, die da gespart werden sollen?
Natürlich hat es was mit den Summen zu tun, weil in dieser Art und Weise, eben in dieser Kurzfristigkeit, eine solche Einsparungssumme ja gar nicht realisiert werden können. Also das hat ja auch Frau Becker schon gesagt. Also das heißt, die Theater haben längst ihre Verträge vergeben. Also wir reden ja von einem Haushalt, der in weniger als 14 Tagen beginnen soll. Also das heißt, wir reden ja nicht von irgendeinem Vorlauf, sondern wir reden vom 1. Januar. Da soll dieser Haushalt letztendlich starten. Und das heißt, dass die, ich sag mal, großen Häuser das so einfach nicht erbringen können, außer sie kündigen rechtswidrig Verträge und dann gibt es natürlich einen Kollateralschaden. Und das ist ja das große Problem. Wir werden es ja zu einer Verschiebung bekommen. Also wenn die Politik etwas quasi vorschlägt und sagt, das macht ihr jetzt, obwohl es praktisch nicht umsetzbar ist, dann wird es innerhalb dieses Systems andere Auswege geben. Und das bedeutet letztendlich, und das werden wir auch schon morgen bei den abschließenden Haushaltsverhandlungen in Berlin sehen, dass die Großen eher noch mal eine kleine Entlastung bekommen werden, dafür die Kleinen und die Schwächsten noch stärker unter den Einsparungen werden leiden. Weil denen kann ich das einfach wegnehmen. Denen kann ich sagen, euer Projekt am 1.1. des nächsten Jahres, das startet einfach nicht. Und dann gibt es eben keine Atelierförderung mehr in Berlin für bildende Künstlerinnen und Künstler. Es gibt keine Förderung mehr für die freie Szene. Und das ist letztendlich, glaube ich, etwas, was, wenn man so will, als Kollateralschaden auch, na, zumindest nicht vermieden wird, sondern man sehenden Auges in dieses Problem hineingeht. Aber wenn ich nur eine Sache sagen darf, das ist mir ganz wichtig, diese Veränderung der Grundstimmung, das ist die große Veränderung. Weil wir hatten ja, wenn Sie mal zurückdenken, also ich bin ja schon älter, ich kann mich daran noch erinnern, vor 30 Jahren ist in Berlin das Schillertheater und das Metropoltheater geschlossen worden. Ja, war auch ein Kultursenator, Roloff Momin, der dies schließen musste und der war sehr, sehr unglücklich, dass er das schließen musste, hat es aber getan und dann war seine politische Karriere auch zu Ende. Jetzt haben wir einen Kultursenator in Berlin, Joe Cialo, der auch mit einer Brachialgewalt quasi sparen will. Und das Gegenteil, und das ist der große Unterschied zu dem, was wir vor 30 Jahren gehabt haben, dafür wird er in seiner eigenen Partei gelobt und man sagt sogar, naja, vielleicht könnte er jetzt dann Kulturstaatsminister in der nächsten Bundesregierung werden, quasi als Belobigung, weil er doch so wunderbar dem Kulturbereich gezeigt hat, wer letztendlich die stärksten Argumente hat. Und das, glaube ich, ist die große Veränderung. Und das ist das, was mir auch wirklich ganz große Sorgen macht.
Ja, aber wir wollen in dieser Sendung uns nicht ausschließlich auf Berlin fokussieren. Das wäre ja auch nicht angemessen, denn mittlerweile trifft es ja auch Städte wie München, Dresden oder Köln. München hat im künftigen städtischen Etat 2025 voraussichtlich mehr als 15 Millionen oder 8% weniger Geld als im Vorjahr. In Dresden sind es 5 bis 7 Millionen, glaube ich. Und auch Köln ächzt unter den Sparzwängen. Also nochmal auch an Sie die Frage, was ist aus Ihrer Perspektive herab das qualitativ Neue an der aktuellen Situation?
Also ich sehe das genau wie Herr Zimmermann. Es gibt eine qualitativ neue Situation. Ich würde nur sozusagen das etwas anders verorten. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie über Kultur gesprochen wird, dazugehört oder das, was er gerade skizziert hat. Ich glaube aber vor allem, dass es ein größeres Problem noch gibt, nämlich, dass die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes in einer tiefen Strukturkrise ist, vor allem einer wirtschaftlichen Strukturkrise. Und dass diese Krise, anders als das die Rechte behauptet, auch nichts mit der Ampel zu tun hat, sondern sich lange angekündigt hat und auch noch lange bleiben wird. Das deutsche Wirtschaftsmodell funktioniert einfach nicht mehr. Und man kann da auch zuversichtlich sein, dass Deutschland sich wieder berappelt und dass es irgendwie besser werden wird. Aber das wird Jahre dauern und es wird sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Und diese Situation würde ich schon als einen qualitativen Bruch in der Geschichte der Bundesrepublik beschreiben. Und das wird alles auf die nächste Bundesregierung zukommen. Und das wird aber auch auf die Länder zukommen. Und diese Sparanforderungen, die jetzt von überall her an die Kultur getragen werden, die haben natürlich damit zu tun, dass es einfach objektiv weniger Geld geben wird. Und dieser Boom, den die Kultur, die öffentlich geförderte Kultur in den vergangenen 20, 25 Jahren hatte, trotz aller Krisenrhetorik, die ich ja auch mitbekommen habe, aber es gab ja überall steigende Kulturetats. Das hatte was damit zu tun, dass Deutschland den größten Wirtschaftsboom seit den 50er Jahren hatte. Und dieser Boom ist vorbei. Und ich würde ganz dringend an die Kulturwelt appellieren, das ernst zu nehmen. Es geht hier nicht so sehr darum, dass irgendwelche böswilligen konservativen Politiker der progressiven Kultur das Geld wegnehmen wollen. Es geht darum, dass es tiefliegende Probleme gibt, Infrastruktur, Verteidigung, Bildung, Demografie, wir wissen es alle. Und das wird sich nur beheben lassen durch riesengroße öffentliche Investitionen. Und da ist die Kultur einfach gerade in einer schwierigen Position, da irgendwie zu sagen, aber wir müssen doch auch. Also das Bestmögliche, was man rausholen kann, glaube ich, ist, dass man das eingrenzen kann, was einem genommen werden wird.
Ich glaube schon, Herr Rapp, dass wir das sehr genau mitbekommen, was in der Gesellschaft passiert. Weil wir sind ja wahnsinnig nahe dran. Also ich stehe fast jeden Abend im Foyer und spreche mit Menschen. Ich kriege die großen Sorgen der Menschen mit. Die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge, was passiert in der Bildung. Es passiert zu wenig, es wird zu wenig investiert. Ich sage jetzt mal ironisch, jetzt fährt nicht mal mehr die Deutsche Bahn zuverlässig. Wir kriegen die Sorgen sehr, sehr nah mit. Trotzdem, und ich finde, man muss bei Einsparungen sich an den Tisch setzen. Das verweigern, glaube ich, ganz viele Künstlerinnen und Künstler nicht. Nur, glaube ich, hilft es nicht weiter, wenn die Diskussion polarisierend und der eine gegen den anderen geführt wird, sondern ich denke, wir sollten die Diskussion klug und gemeinsam an den Tisch sitzend führen.
Also Krisenrhetorik finde ich den falschen Begriff, Herr Rapp. Ich das also wirklich sage, Sie haben von mir jetzt hier noch kein einziges Wort gehört, wo ich gesagt habe, im Kulturbereich darf nicht gespart werden, sondern wir haben ausschließlich darüber gesprochen, wie es stattfinden soll, ja, und ob man etwas vernünftig organisiert oder ob man es mit Brachialgewalt quasi übers Knie bricht. Wir haben eben gehört, wo überall gespart wird. Wir könnten auch mal etwas Positives entgegensetzen, zum Beispiel in Hamburg. Warum funktioniert das in Hamburg, was in Berlin, München und Köln nicht funktioniert? Also was sind die Unterschiede? Ich finde, darüber müssen wir reden. Und natürlich wissen wir aus dem Kulturbereich auch, dass wir in der gesellschaftlichen Situation jetzt eine Verantwortung tragen. Und diese Verantwortung wird sich auch in unseren Etats letztendlich zeigen. Aber Kultur ist nicht das Problem, sondern Kultur ist ein Teil der Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme, die wir haben. Und deswegen muss man auch verantwortlich von der politischen Seite und auch von den Medien mit diesem Bereich umgehen. Wir versuchen, Wege zu finden. Wir kommen ja aus dem Krisenmodus, wenn Sie wollen, gar nicht heraus. Also die Corona-Pandemie ist ja gerade erst mal zu Ende, die uns ja auch wirklich stark mitgenommen hat. Jetzt sind wir in einer Einsparungspandemie, wenn man so will. Und sowas. Wir müssen uns darauf natürlich einstellen. Wir müssen auch versuchen, Wege zu finden. Aber ich finde, die Politik muss auch erkennen, dass die Kultur letztendlich eines dieser Teile in der Gesellschaft ist, die auch eine positive Erzählung gegen das ganze Negative setzen kann, was wir im Moment erleben.
Das, was der Herr Rapp gesagt hat, ist ja korrekt. Also wir haben da ein riesen fiskalisches Problem. Überall ist das Geld knapp angesichts der Rezession, in der wir uns befinden. Aber die Frage ist ja, hat die Wertschätzung von Kultur nachgelassen? Also wie nehmen Sie die Stimmung wahr? Denn Teil des Bilds ist ja auch, dass in der Tat in Hamburg, das haben Sie erwähnt, Herr Zimmermann, in Hamburg werden andere Prioritäten gesetzt. Da steigen die Ausgaben für Kultur im nächsten Haushalt sogar um 11%. Und der Hamburger Kultursenator Carsten Broster stellt sich hin und sagt explizit, Kultur ist uns wichtig. Also wie ist das mit der Wertschätzung von Kultur? Gibt es da ein Problem und gibt es da gravierende Unterschiede in der Republik herab?
Ich glaube, dass die Situation in Hamburg sehr speziell ist, die auch damit zu tun hat, dass Carsten Broster, der Hamburger Kultursenator, einfach eine wahnsinnig mächtige Position im Senat hat und dementsprechend in der Lage ist, Dinge durchzusetzen. Ganz ähnlich wie Klaus Lederer, der Vorgänger von Joe Sciallo, in Berlin im Senat eben eine wahnsinnig mächtige Position hatte und den Kulturetat über Jahre ähnlich wachsen lassen konnte, wie die Hamburger das jetzt machen. Ich glaube, dass es da so Binnendynamiken gibt, die sehr schwer zu verallgemeinern sind. Ich glaube aber schon, um jetzt mal auf Ihre Frage im Großen zu antworten, ich glaube schon, dass man irgendwie sagen kann, dass der öffentlich finanzierte Kulturbetrieb in einer bestimmten Art ein ähnliches Legitimationsproblem hat, wie es die öffentlich-rechtlichen Sender haben. Dass da einfach sehr viel Geld hinfließt und dass es mehr und mehr kritische Stimmen gibt, die fragen, was passiert denn mit dem Geld? Und dass sozusagen über einen langen Zeitraum hinweg der Kulturbetrieb, ich mag den Begriff nicht, aber ich benutze ihn einfach mal so, dass viele Theater sozusagen auf diese Legitimationsprobleme immer geantwortet haben mit, okay, dann machen wir jetzt mehr. Also wir machen noch eine Probebühne auf und wir machen dies und wir machen jenes. Und das versucht wurde durch Verbreiterung des Angebots. Wir machen jetzt was mit jungen Leuten, wir machen was mit Leuten mit Migrationshintergrund und so weiter. Dass irgendwie versucht wurde, diesem Legitimationsproblem zu begegnen durch Ausweitung des Programms. Und das bedeutete natürlich immer auch irgendwie, man brauchte mehr Geld. Dieses Geld floss dann in die Apparate, die in der Lage waren, dieses vergrößerte Programm auch zu betreiben. Und jetzt wird das Geld weniger und jetzt stehen die Häuser, in Berlin ist das ganz eklatant, aber ich bin mir sicher, bei Frau Becker wird es nicht anders sein, stehen die Häuser natürlich vor dem Problem, dass sie sehr große Apparate haben und kleine künstlerische Etats. In Berlin wird es dazu führen, zu dieser absurden Situation, dass Theater keine Gelder haben für Neuinszenierungen, schlicht und einfach, weil der Apparat, den sie haben, das ganze Geld, was da ist, frisst. Und ich glaube, dass es früher oder später da Antworten geben wird, wie kriegt man das Problem bewältigt, wie kriegt man das kleiner. Und ich bin sehr dafür, dass das auf eine geordnete und vernünftige Art und Weise passiert, wie Frau Becker das am Anfang geschildert hat. In Berlin ist es überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich glaube, dass da sich alle gegenseitig bekriegt haben. Und dass der Joe Sciallo sich nicht nur ungeschickt verhalten hat, sondern auch in seiner eigenen Partei überhaupt keinen Rückhalt hat. und hinter seinem Rücken Sachen verhandelt worden sind, von denen er wiederum nichts wusste. Und also solche Situationen gilt es, glaube ich, wirklich zu vermeiden. Aber genau wie die öffentlich-rechtlichen Sender, die dann ja jetzt irgendwann sich hinstellen mussten, um diesen ganzen Wildwuchs an Sendern, die es da alle gibt, irgendwie zu streamlinen, ich befürchte, dass es den vielen öffentlichen Häusern ähnlich gehen wird, dass hier eine Probebühne geschlossen werden muss und so weiter. Und für Berlin kann ich nur sagen, ich befürchte, dass das das Ende noch lange nicht ist. Das nächste Jahr wird die nächste Sparrunde bringen und es wird irgendwann noch ein großes Haus dran glauben müssen, so traurig das ist.
Kultur unter Spardruck droht Theatern, Museen und freier Szene das aus. Das ist das Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, mit Tobias Rapp, Journalist beim Spiegel, und mit Karin Becker, Intendantin des Theaters Konstanz. Ich möchte dieses Stichwort Legitimationsprobleme der Kultur und Wildwuchs noch mal aufgreifen, das der Herr Rapp da gerade in die Runde geworfen hat. Und um das Ganze auch mal auf eine fundiertere Basis zu stellen, also nicht fundierter als das, was der Herr Rapp gesagt hat, sondern grundsätzlich fundierter, dass wir mal auf die Förderstrukturen gucken, um beurteilen zu können, ob es diesen Wildwuchs gibt oder nicht. Nach dem Grundgesetz ist die Kunst- und Kulturförderung in Deutschland in erster Linie Sache der Länder und Gemeinden, und der Bund unterstützt Einrichtungen und Projekte von nationaler Bedeutung. Haben sich in diesen Förderstrukturen, hat sich da ein Wildwuchs entwickelt? Herr Zimmermann, was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ist es ja fast.
Also erstmal ist es richtig, dass die Kulturetats sich erhöht haben. Das ist so. Das heißt, wir haben eigentlich gute Jahrzehnte hinter uns, weil Kultur eine große Bedeutung gehabt hat. Und da hat sich ja auch wirklich was geändert. Da hat auch Herr Rapp recht gehabt. Was mir aber nochmal ganz wichtig ist, weil das immer so ein bisschen nur in eine Richtung geht. Kulturförderung heißt nicht nur Förderung von Theatern und Museen, sondern Kulturförderung ist eine ganz große Struktur. Und das heißt, alles das, was wir an kultureller Struktur haben, an Menschen haben, die letztendlich Kunst und Kultur schaffen, in die geht auch letztendlich diese Förderung hinein. Und das wird in dieser ganzen Debatte immer vergessen. Also die Frage, ob nachher zum Beispiel eine Probebühne geschlossen werden muss oder ob vielleicht sogar ein ganzes Haus geschlossen werden müsste, was ich wirklich, will das mal hier sagen, für eine katastrophale Entwicklung halten würde. Aber es wird überhaupt nicht darüber geredet, dass jetzt schon natürlich die Atelierförderprogramme gestrichen sind von den freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern, dass jetzt schon die soziokulturellen Zentren quasi ihre Programme nicht mehr machen können und. Also das heißt, dieser einseitige Blick nur auf die ganz großen Häuser, glaube ich, ist für diese Debatte unglaublich schädlich. Wir müssen die gesamte Summe sehen. Und natürlich werden wir darüber reden, und das ist auch vollkommen legitim, darüber zu reden, erreichen wir mit den Kulturangeboten viele Menschen. Es muss unser Ziel sein, so viele wie irgend möglich zu erreichen. Aber sind wir mal ehrlich, diese Debatte findet nur wirklich im Kulturbereich statt. Und da gibt es heftige Diskussionen, Auseinandersetzungen, wie man das hinbekommen kann. Also es ist nicht so, dass da jetzt der Kulturbereich quasi zum Jagen getragen werden müsste.
Aber Sie haben jetzt nicht auf meine Frage geantwortet mit den Förderstrukturen und wo es Wildwuchs möglicherweise tatsächlich gibt.
Naja, Wildwuchs, also ich sehe da jetzt, sorry, aber gar keinen Wildwuchs, sondern das sind ja Etats, die also festgelegt wurden, in der Regel von kommunalen Parlamenten oder von Länderparlamenten, und dann ist damit also dann zum Beispiel eine Kultureinrichtung finanziert. Wenn es eine Diskussion gibt, die wir gemeinsam führen müssen und selbstverständlich auch mit der Politik führen müssen, dann sind es die Ziele, die wir haben. Also wen wollen wir mit welchen Mitteln wann erreichen? Wie können wir unsere Akzeptanz vergrößern? Das, glaube ich, ist eine wichtige Debatte. Aber ganz offen, ich muss das sehen, weil ich wirklich nicht sehe, wo es jetzt einen Wildwuchs im Sinne von nicht Kontrollierbares gegeben hätte.
Nein, aber also da muss ich auch aus meiner Perspektive ganz, ganz deutlich widersprechen. Es gibt keinen Wildwuchs. Wir haben ein Budget. Dafür haben wir vierteljährlich haben wir die Zahlen auf den Tisch zu legen. Auf den Cent genau müssen wir nachweisen, was wir für was ausgegeben haben. Und wir müssen einen mündlichen Bericht Bericht abliefern, was wir programmatisch getan haben und was wir verändern wollen oder wie wir vielleicht mehr Schulen ans Theater holen wollen, wie wir zum Beispiel nach Corona das Publikum wieder zurückholen wollen. Also wir müssen inhaltlich, mündlich, wie jeden Cent auf den Tisch legen. Da gibt es einfach keinen Wildwuchs, das stimmt nicht.
Ja, bei Ihrem Theater gibt es das nicht, aber ich meinte ja jetzt auch auf das gesamte System bezogen. Also und in seinem Artikel, den der Herr Rapp für den Spiegel geschrieben hat, zum Thema Einsparungen bei der Kultur, weist er darauf hin, dass es 140 öffentlich finanzierte Theater- und Opernhäuser und 130 Orchester in Deutschland gibt. Und da ist ja dann schon die Frage, wenn wir uns überlegen.
Aber es ist ja kein Wildwuchs, das ist ja der politische Wille gewesen, dass es genau das so gibt.
Es wurde ja mal irgendwann entschieden, dass man dieses oder jenes Orchester fördern möchte. Dann hat man es getan. Man kann das wieder in Frage stellen, aber deshalb ist es kein Wildwuchs, sondern es war eine klare politische Entscheidung.
Dann geben wir Herrn Rapp jetzt nochmal das Wort.
Ich würde auch mich da jetzt sehr dagegen sträuben, wenn ich so aussehe, als würde ich quasi eins der deutschen Orchester in Frage stellen. Ich liebe die deutsche Orchesterlandschaft. Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist und Einzigartiges. Aber ich würde prognostizieren, dass es Fragen zu dieser Orchesterlandschaft geben wird. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Das Gefährliche ist, Herr Rapp, wenn Sie den Kulturbereich jetzt quasi in einem Atemzug mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nennen und dann also quasi sagen, wir brauchen eine genau solche, ich sag mal, Einsparungsdebatte. Das halte ich schon für eine gefährliche Rhetorik. Also da würde ich sagen, da sollten wir gucken. Der Kulturbereich ist eine ganz eigene Struktur. Wir müssen diese Diskussionen führen. Dafür brauchen wir Zeit. Es muss ein vernünftiger Weg gefunden werden, wie auch mit eventuellen Einsparungen umgegangen werden kann.
Und ich möchte auch noch mal auf den Punkt Legitimationsproblem zurückkommen. Also ich kenne keine Theaterkollegen, die ein Legitimationsproblem haben. Ich habe hier die ganz gegensätzliche Erfahrung gemacht, als es um die Einspardiskussion ging. Wir haben eine wahnsinnig starke Stadtgesellschaft, die sich für Theater und Philharmonie und die freie Szene eingesetzt hat. Und das Tolle war, es ging durch alle Altersgruppen, Studierende, Kinder standen da für das junge Theater mit Plakaten, RentnerInnen, Lehrer, AbonnentInnen, Theaterfreunde und vor allen Dingen die Mitarbeitenden haben die Situation, was drastischere Einsparungen bedeutet hätten, ganz deutlich sichtbar gemacht und sind für das Theater und für die Kultur eingestanden. Und es war ein wahnsinnig überzeugender Moment hier in Konstanz. Deshalb glaube ich, auch wenn immer darüber gesprochen wird, wie wenig Menschen in die Oper oder ins Theater gehen, die Legitimation ist wahnsinnig groß. Denn man darf auch nicht vergessen, welchen großen Beitrag wir im Bereich Bildung leisten. Das ist zum Beispiel was, was in der ganzen Diskussion völlig übersehen wird, welche Aufgaben die Theater kompensieren, was sie in Schulen oder in vielen Familien zum Beispiel gar nicht mehr geleistet werden kann. Ein Beispiel nur, allein über unsere 19 Kooperationsschulen kommen über 10.000 SchülerInnen einmal jährlich zu einer Vorstellung. Und das ist dann nicht das Familienstück zur Weihnachtszeit, sondern sie kommen in Antigone, sie kommen in den Faust, sie kommen in All das Schöne, ein Stück zum Thema Suizid. Oder wir erarbeiten mit ihnen eigene Stücke zum Demokratieverständnis. Das würde zum Beispiel alles bei weiteren Kosteneinsparungen hier in Konstanz wegfallen.
Aber Frau Becker, das, was Sie schildern, ist ja die Idealvorstellung dessen, was ein Theater, ein Mehrspartenhaus in einer Stadtgesellschaft leisten kann. Also ich meine, dafür wurden diese Häuser im 19. Jahrhundert mal erfunden und deshalb gibt es die noch. Ich glaube, wenn alle Häuser in Deutschland, die öffentliches Geld bekommen, ähnlich gut und tief in den Stadtgesellschaften verankert wären, wie Ihr Haus das ist, wie Sie das gerade schildern, dann gäbe es die Probleme alle nicht. Also ein Kollege von mir ist für die gleiche Ausgabe, wo mein kontroverser Leitartikel erschienen ist, ist er durch die Republik gefahren und war bei ein paar Institutionen, die auch von Kürzungsvorschlägen bedroht sind. Und er hat sich sozusagen umgehört in Dresden, in München, in Baden-Baden und in Berlin. Und das ist nicht das ganze Bild. Also es gibt durchaus Häuser, die sehr viel Krach machen und sehr viel Bedeutung beanspruchen für sich und ihre Arbeit und gesellschaftliche Relevanz beanspruchen vor allem. Und dann kommt da ein Dutzend Menschen am Tag hin. Ich bin wirklich der Letzte, der bestreiten würde, wie wichtig das deutsche Stadttheatersystem für die Stadtgesellschaften in Ostdeutschland und in Westdeutschland bis heute ist. Aber ich finde, man muss da auch eine gewisse Ehrlichkeit haben und sagen, das gilt nicht für alle Häuser. Wenn die Situation so ist, wie sie ist, dass es zukünftig weniger Geld geben wird, sollten sich die kulturell wichtigen Institutionen des Landes genau überlegen, auf welcher Basis argumentieren wir für das, was wir tun. Und in Berlin zum Beispiel ist auch immer das Argument wahnsinnig stark, aber wir sind doch so wichtig für die Attraktivität der Stadt. Ein Euro, der für Kultur ausgegeben wird, kommt vierfach zurück. Ja, aber deswegen sagt niemand, die Kultur muss der Wirtschaftsverwaltung untergeordnet werden. Dieses Wirtschaftsargument, genau wie das Publikumsargument, die tragen bis zu einem gewissen Punkt. Aber das sind aus meiner Sicht Hilfskonstruktionen, um der zentralen Frage auszuweichen, wo man eigentlich mit seinem Haus hin möchte und wie man das erreichen kann.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach zu sehen, dass die Kulturförderung einen Grundsinn hat. Wir fördern das, was es schwer hat, das heißt das, was letztendlich am Markt nicht alleine funktionieren kann. Wenn etwas alleine erfolgreich am Markt funktionieren kann, braucht es selbstverständlich keine Kulturförderung. Deswegen ist es ja auch so verrückt, dass der Kultursenator von Berlin sagt, ja, vergleicht euch doch mal bitte mit dem Berghain, das heißt mit dem kommerziellen Club, und dann nehmt doch die Strukturen dieses kommerziellen Clubes an, wenn ihr ein Theater seid. Das ist einfach, glaube ich, dummes Zeug, sondern es geht darum, dass wir uns eine kulturelle Infrastruktur aufrechterhalten, weil wir das als Kulturstadt brauchen. Und ich stimme Ihnen da 100% zu. Ich glaube, wir dürfen nicht nur schauen, wie viele Menschen sich das zum Beispiel anschauen oder anhören, sondern es gibt eine grundsätzliche Frage, was wir als Kulturstaat machen. Und deswegen gibt es auch eine grundsätzliche Frage, wo wir einsparen. Also, dass wir sparen müssen als Gesellschaft, das ist wohl so, ja. Aber die Frage, wo wir und wie stark wir sparen, das müssen wir miteinander aushandeln. Ja, es gibt Leute, die sagen, das soll also zum Beispiel bei der Rüstung gespart werden. Sagen andere gerade, das geht überhaupt nicht. Dann sagen andere, es muss bei der Wirtschaftsförderung gespart werden. Sagen andere, das geht überhaupt nicht. Andere sagen bei den Sozialausgaben. Und es gibt welche, die sagen, es muss beim Kulturbereich gespart werden. Das müssen wir demokratisch miteinander aushandeln. Aber jetzt so zu tun, als weil gespart werden muss, wäre es ganz klar und logisch, dass zuallererst bei der Kultur gespart werden muss. Das, glaube ich, ist der falsche Weg, sondern das müssen wir sehen, was wollen wir als Gesellschaft denn haben, was wollen wir uns leisten, worauf sind wir auch stolz als Land, weil wir sagen, diese kulturelle Infrastruktur haben wir.
Aber gerade darüber, wo können, wo müssen wir vielleicht in der Kultur sparen und wie können wir das machen? Darüber spezifisch reden wir ja jetzt hier in dieser Sendung. Und da würde ich doch gerne noch mal ein bisschen konkreter werden und von Ihnen hören, wo Sie diese Möglichkeiten des Einsparens in der Kultur tatsächlich sehen. Und will vielleicht gleich mal eine Möglichkeit noch zusätzlich in die Runde schmeißen. Was ist mit diesen kostspieligen Baumaßnahmen in Zusammenhang mit diversen Kultureinrichtungen? Da haben wir ja auch hier in Baden-Württemberg ein sehr prominentes Beispiel, nämlich die Stuttgarter Oper.
Aber da muss man genau die Frage stellen. Also es hat zwar einen Aufwuchs in den Kulturetats gegeben, aber die Kulturorte selbst sind in vielen Jahren nicht wirklich saniert worden. Es gab keine kontinuierliche Form der Sanierung. So, und jetzt haben wir in vielen Städten einen Kladderadatsch. Ja, das heißt, die Frage, muss ich ein Opernhaus sanieren oder will ich es abreißen? Ja, also das sind ja dann die Fragen, die man dann, und dann, um es dann neu zu bauen, eventuell. Das liegt aber auch daran, dass man viele wichtigen Aufgaben, und wir wissen, es ist ja nicht nur im Kulturbereich, also schauen Sie sich unsere Brücken an und so weiter. Wir haben
Sie versuchen
also
immer drüber hinaus zu gehen.
Infrastrukturfragen. Ja, natürlich, ja, weil das wichtig ist, weil der Kulturbereich ist kein solitärer Bereich, der alleine in der Gesellschaft steht. Wir haben marode Brücken, wir haben marode Straßen und wir haben marode Kultureinrichtungen. Die Deutsche Bahn. Und wir müssen uns überlegen als Gesellschaft, ja, wie wir damit umgehen. Also wir können die Brücken abreißen oder zusammenstürzen lassen. Wir können auch die Kultureinrichtungen abreißen oder zusammenstürzen lassen. Oder wir sagen, das ist uns so wichtig, weil es auch eine besondere Orte sind, dass wir sie auch ertüchtigen wollen. Und ja, das kostet unglaublich viel Geld. Und hätten wir das vernünftig in den Jahrzehnten angepackt und hätte Politik verantwortlich das gemacht, dann hätten wir jetzt nicht diesen Investitionsstau. Jetzt haben wir den zu einer sehr prekären Zeit, weil, wie gesagt, in der Gesellschaft gespart werden muss. Und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, also wollen wir ein Opernhaus erhalten, weil es auch ein Kern einer Stadt bildet und auch ein Identifikationsort ist für die, die auch nicht in die Oper gehen, weil es ihnen wichtig ist? Oder sagen wir, ist eigentlich egal, lass es uns abreißen und dann werden wir einen Zweckbau hinstellen, wo man dann möglicherweise auch Opern spielen kann. Das muss aber politisch verhandelt werden und da gibt es keinen Automatismus. Kultur brauchen wir nicht, jetzt lass uns mal lieber die Brücken sanieren.
Und das ist halt wirklich ein Problem, dieser Sanierungsstau. Also den erleben wir hier auch in Konstanz. Und da ist einfach viele Jahre viel zu viel liegen geblieben und nicht investiert worden. Und hier ist ja auch die Diskussion, kriegt jetzt, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, das Theater die Brandschutztüren oder was passiert mit den Schulen, die ebenso saniert werden müssen. Das liegt alles nebeneinander auf dem Tisch, aber wir müssen eben es nebeneinander auf den Tisch legen und nicht gegenseitig sich ausspielen.
Was sagen Sie herab zu diesen Baumaßnahmen und der Möglichkeit an der Stelle zu sparen?
Schwierig. Ich meine, in Berlin versuchen die jetzt sozusagen einen Teil der Gelder, die eingespart werden müssen, durch so Verzögerungen reinzuholen, dass man einfach das in die Zukunft verschiebt. Sollen sie, es spart halt was, es wird das Problem nicht lösen, sondern nur, es vertagt das Problem nur. Wenn man das Beispiel Hamburg nimmt, der letzte große spektakuläre Kulturneubau, der ja auch sehr umstritten war in seiner Bauzeit, die Elbphilharmonie, wo auch schon Leute wollten, jetzt soll das blöde Ding überhaupt nicht mehr gebaut werden. Jetzt ist es wird geliebt, es ist ein Wahrzeichen der Stadt, die Stadt macht Werbung mit dem Haus. Also so oder es gibt diesen oder es gibt jenen Weg. Ich glaube, das ist sehr schwer, pauschale Aussagen zu treffen. Da muss sich eine Stadt, eine Bürgergesellschaft tatsächlich konkret immer überlegen, was möchten wir eigentlich?
Ein weiteres Thema ist ja das Thema Sponsoring. Der Berliner Kultursenator Joe Cialo zum Beispiel möchte in Zukunft verstärkt auf Sponsoring setzen und hat in einem Interview mit der FAZ Ende November davon gesprochen, vermögende Kunstliebhaber ansprechen zu wollen und Partner zu finden, die zur Marke passen. Also privates Sponsoring.
Ich glaube, dass das sehr naive Vorstellungen sind. Wenn man zum einen, absolut, wenn man genau hinguckt, dann es gibt ja die großen Stiftungen, die Kulturförderung betreiben. Wenn man genau hinguckt, reduzieren die gerade ihre Gelder. Also das ist nicht so, dass da aufgesetzt werden würde, weil man jetzt irgendwie da den klammen Häusern aus der Klemme helfen möchte. Ich finde, dass dem Gedanken von Cialo liegt irgendwie ein Eindruck zugrunde, den ich jetzt erstmal nicht pauschal falsch finde. Also die Stadt Berlin gibt mehr Geld für Kultur aus, als in den gesamten USA an öffentlichen Geldern ausgeschüttet werden für Kulturförderung. Nur die Stadt Berlin. Und das heißt ja nicht, dass die USA ein kulturloses Land wären. In den USA gibt es eben ein sehr ausgefeiltes Förderungssystem für Privatleute, für Millionäre, für Stiftungen. Das ist eingeführt, das gibt es seit vielen Jahrzehnten und das gehört in den USA unter reichen Leuten zum guten Ton, dass du dann dein Geld dahergibst und dass du dann zu den Stiftungsdinners gehst, wo du deine Millionärsfreunde triffst und da dann gleichzeitig noch irgendwie Geschäfte machen kannst. So. Natürlich wäre es toll, wenn sozusagen in die Lücke, die da jetzt klafft, so ohne weiteres man die deutschen Millionäre reinscheuchen könnte, ja? Aber so läuft's halt nicht. Wenn du wirklich mit Stiftungsgeldern arbeitest, dann musst du über viele Jahre Vertrauen aufbauen. Wenn du Genossenschaften gründest, brauchst du viele Jahre, um genug Genossenschaftler zu finden. Das ist nichts, was du in ein paar Wochen aufstellen kannst, in der Hoffnung, dass der Markt, der sogenannte, es dann irgendwie regelt. Also das ist eine vollkommen naive und weltfremde Vorstellung, die ganz entfernt irgendwo einen Kontakt zur Realität hat, aber der ist für mich sehr weit weg.
Ich möchte eines ergänzen, weil ganz klar ist, Firmen und Stiftungen werden und können nicht das auffangen, was die Politik versäumt. Aber ich glaube, es gibt vor allen Dingen in Deutschland ein grundsätzliches Missverständnis zum Thema Fundraising, Sponsoring. Weil die Sponsoren fördern nicht, ich gehe jetzt mal von meinem Betrieb aus, den normalen Theaterbetrieb, also eine normale Vorstellung, die wir im Abonnement zeigen, eine normale Produktion, sondern die fördern überwiegend nur besondere und einmalige Projekte. Beispiele sind jetzt gerade, was total gerne angegeben wird und vorgegeben wird, sind Teilhabe, Diversität, Inklusion, was wir vorhin schon hatten. Oder ich bringe ein Beispiel, wir haben hier eine Arbeitsgruppe Theater hinter Gittern mit 4 Theaterpädagoginnen, die in die Justizvollzugsanstalten gehen und dort Theaterworkshops geben. Das könnten wir ohne die Baden-Württemberg-Stiftung gar nicht anbieten und könnten daran gar nicht arbeiten. Diese Arbeit würde es einfach nicht geben. Denn aus dem normalen Budget ist sowas nicht finanzierbar, diese 4 theaterpädagogischen Stellen. Aber wie gesagt, ein Sponsor finanziert keine normale Abonnementvorstellung. Und deshalb ist es auch ein Irrtum, dass man jetzt die Gelder, die eingespart werden, mal kurz über Stiftungen und andere Firmen reinholen kann. Das sind immer besondere, ich sage immer liebevoll, Sahnehäubchen obendrauf.
Für mich ist nochmal wichtig zu sagen, dass man sich die Realitäten dann auch wirklich anschauen muss. Also bleiben wir erstmal bei den USA, weil Sie, Herr Rapp, ja gesagt, die USA ist doch ein kulturvolles Land. Ich sage nein, sie ist ein kulturvolles Land in den Großstädten, das stimmt, aber auf dem flachen Land gibt es überhaupt gar keine Kultur in den Vereinigten Staaten, zumindest keine großen Kulturangebote. Liegt einfach daran, dass es keine öffentliche Kulturfinanzierung gibt. Wir haben aus geschichtlichen Gründen ein anderes System gewählt. Wir haben eben nicht nur in Berlin, Hamburg und München Kultureinrichtungen, sondern wir haben sie in vielen anderen, auch in kleineren Städten. Ich finde, dass das ein ganz wichtiges Eigenstellungsmerkmal auch von Deutschland ist. Und da sind wir ja auch führend und darum sollten wir kämpfen. Und schon jetzt sind es ganz viele Menschen, Zivilgesellschaft, ja, die diese Kultureinrichtungen unterstützen. Frau Becker hat ja schon einiges genannt. Aber schauen wir uns mal die Museumslandschaft an. Es gibt so gut wie überhaupt keine Ankaufsetats mehr, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, sondern es sind die Fördervereine der Museen, die letztendlich diese Mittel zur Verfügung stellen. Das heißt, das sind Privatpersonen, die das Geld geben, damit Kunstwerke für die Stadt letztendlich dann auch angekauft werden können. Also das machen wir doch schon die ganze Zeit. Und natürlich bin ich absolut dafür, dass man noch mehr bürgerschaftliches Engagement versucht zu generieren. Aber das ist auch ein Teil der Wahrheit. Je reicher die Leute sind, umso schwieriger ist es, an ihr Geld heranzukommen. Das heißt, man muss sehen, was man machen kann. Ich glaube, da kann man noch einen Weg auch gehen. Und da bin ich streng dafür, dass wir auch noch schauen, wie wir noch mehr bürgerschaftliches Engagement generieren. Aber das wird nicht die Grundfinanzierung eines Theaters leisten können oder eines Museums leisten können. Und von dieser, ich glaube, falschen Denke müssen wir uns einfach verabschieden, weil das führt in die Irre. Wenn ich dieses Theater haben will, wenn ich das Museum haben will, heißt das, dass ich eine öffentliche Finanzierung brauche. Und dann lass uns darüber ernsthaft nachdenken.
Ein kleines Beispiel noch, was gewissermaßen ein bisschen gegen das spricht, was Sie gesagt haben. Die Staatliche Kunsthalle Tübingen zum Beispiel trägt sich zu 65% selbst über ein Modell der Stiftungsfinanzierung. Also da funktioniert's. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Zum Schluss die Frage in die Runde. Wie können wir verhindern, dass eine Mischung aus fiskalischen Zwängen und rechter Propaganda der AfD, Populismus gegen die sogenannte Hochkultur, eben zu einem Ausbluten von Theatern, Museen und freier Szene führt? Und was können die Kulturschaffenden selbst dafür tun, dass das nicht passiert?
Ich glaube, dass wir sehr viel mit Glaubenssätzen argumentieren, dass wir glauben, dass die Kultur so wichtig ist und deswegen Geld bekommen muss, aber dass wir damit große Schwierigkeiten haben werden gegen die real existierenden Haushaltszwänge, die in den nächsten 10 Jahren auf die Länder, Kommunen und auf den Bund zukommen werden, dagegen anzukommen. Ich glaube, dass die Deutschen das immer noch nicht richtig verstanden haben, wie tief diese Strukturkrise ist, in der wir stecken. Auch medial guckt man immer so kurzfristig auf Wahlen und auf Termine und das nächste Halbjahr und so. Diese Krise ist tiefer als das und wird auch tiefere Anstrengungen erfordern als das. Und wie die Kultur da unbeschadet durchkommen möchte, die öffentlich finanzierte Kultur, das ist aus meiner Sicht eine offene Frage und das bleibt auch eine offene Frage.
Was sagen die anderen beiden? Vielleicht zuerst Herr Zimmermann.
Also ich glaube, unbeschadet kommen wir da nicht durch, Herr Rapp, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir müssen miteinander reden. Das ist für mich das Wichtigste und das ist das, wo ich auch im Moment die größten Defizite sehe, dass Politik glaubt, dass sie bestimmte Sachen einfach per Ordre die Mufti durchdrücken kann, ohne mit dem Kulturbereich zu reden und die Notwendigkeiten zu sehen, dass man einen gewissen Vorlauf braucht. Ich kann nicht in die nächsten 10 Jahre gucken. Das heißt, wir, glaube ich, müssen in kürzeren Zeiträumen denken, bis zu den nächsten Haushalten. Und ich glaube, wir müssen miteinander reden, was wir wollen, unter welchen Bedingungen wollen wir es. Und wenn wir denn dann sagen, wir wollen es, weil es wichtig ist, damit eine Gesellschaft sich überhaupt positiv weiterentwickeln kann und auch zusammenstehen kann, dann müssen wir auch, finde ich, als Gesamtgesellschaft bereit sein, die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen.
Frau Becker.
Ich mache mir große Sorgen. Vor allen Dingen mache ich mir große Sorgen über die Werte unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch darüber, welche Werte wir an die nachfolgenden Generationen weitergeben wollen. Und deshalb glaube ich, dass zu drastische Einsparungen bei Bildung, Kultur und Sport keine Zukunftsvision sind für unsere demokratischen Werte, aber vor allen Dingen für unsere Werte innerhalb der Gesellschaft. Und deshalb Kürzungen ja, müssen sein, aber bitte nicht toxisch, sonst verpassen wir Investitionen in die Zukunft.
Kultur unter Spardruck droht Theatern, Museen und freier Szene das aus. Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der Intendantin des Theaters Konstanz, Karin Becker, mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, und mit dem Spiegeljournalisten Tobias Rapp. Ich sag danke an die Runde, danke an Sie, dass Sie bis hierher zugehört haben. Mein Name ist Doris Maul. Machen Sie es gut.